Allen, denen ich vielleicht noch nicht ein gutes neues Jahr gewünscht habe, möchte ich das von dieser Stelle nochmal ganz herzlich ausdrücken. Wir sind zwar schon fast mitten im Jahr wieder drin, aber es dauert eben immer ein bisschen, bis wir uns wieder hier in der Baptistengemeinde berappelt haben und dann so richtig loslegen können. Ja, und dankenswerterweise hat Rudi schon versucht zu erklären, warum denn hier immer noch Weihnachtsdekoration herumsteht. Ist das nicht schon längst vorbei? Ihr habt es gehört, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Und das bedeutet im Jahre 2018, dass das der letzte Sonntag im Weihnachtskreis ist. Wenn ihr das noch nicht so ganz auf eurem Bildschirm habt, macht nichts. Ich lerne das auch mit meinen Schülern in der Schule, wie das mit diesem Kirchenjahr ist. Und es muss nicht so sein, wie wir das am ersten Sonntag im Jahr erlebt haben. Das war der 7. Jänner. Wir fuhren gerade zum Gottesdienst. Ein Tag nach Epiphanias, also in katholischer Redensweise heißt das ein Tag nach Dreikönigstag, kam schon eine Frau, als wir zum Gottesdienst fuhren, mit ihrem abgeschmückten Weihnachtsbaum unterm Arm und schleppte ihn zur Entsorgungsstelle. So schlimm muss es nicht sein. Man darf sich da mehr Zeit nehmen. Und heute soll es wieder Weihnachten. Nochmal Weihnachten. Was nichts damit zu tun hat, die Schüler und Schülerinnen werden mit Sicherheit gleich dran denken, dass es jetzt wieder Geschenke gibt. Nee, das meine ich damit nicht. Sondern was damit gemeint ist, ist das weihnachtliche Thema, dass eben das Licht in die Finsternis gekommen ist. Dieses große, wunderbare Licht, das in das Dunkel dieser Welt hineingefunden hat. Wir haben es gerade eben auch vom Wochenspruch her gehört. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das sind ja diese Gedanken, die wir im Advent schon hören. Heute also noch ein letztes Mal. Und der Predigttext führt uns in die neuesten Enthüllungen. Also wir werden jetzt ganz aktuell, denn wir befinden uns in der Perikope heute in der Offenbarung des Johannes. Offenbarung heißt auf Griechisch, wo sind die Griechen unter uns? Griechen haben wir gar keine, ne? Apokalypsis, genau. Und wenn man das jetzt übersetzen würde, so richtig wörtlich ins Deutsche, dann haben wir das Wort Enthüllung. Nun, wenn wir Enthüllung hören, denken wir jetzt weniger an die Bibel oder so wahrscheinlich, sondern dann denken wir an die Medien, an die Zeitungen, an reißerische Überschriften, die wieder irgendwelche Enthüllungen aufdecken. Was ist schon wieder schiefgelaufen? Im letzten Jahr war das der Korruptionsverdacht zum Beispiel der Airbus-Geschäfte, wo der damalige Verteidigungsminister Doskozil Anzeige gegen diesen Konzern von Airbus erstattet hat. Irgendwas Schlimmes ist da passiert, was für Korruption ist da wieder gelaufen. Oder wir haben gehört, Paradise Papers, Paradies-Briefe, Zettel oder was auch immer, ist überhaupt nichts Biblisches, obwohl es sich so anhört, oder? Paradise Papers. Hat eher mit Steuerbetrug zu tun und Steuerschlupflöchern auf irgendwelchen Inseln im Pazifik oder im Atlantik oder wo auch immer. Aber die Bibel möchte auch enthüllen, aber eben auf einer anderen Ebene. Die Weltgeschichte, die jeden Tag zu uns in die Stube kommt, über die Fernseher, übers Radio, übers Internet, die ist so unübersichtlich geworden. Es ist einfach zu viel Information und schlimme Information, die über uns hereinbricht. Sie zeigt uns die Zerrissenheit dieser Welt. Es polarisiert an allen Ecken und Enden. Wir hatten eigentlich gedacht, die Zukunft würde harmonischer, aber das scheint nicht so der Fall zu sein. Aber es gibt auch noch eine andere Sicht, die Welt zu betrachten. Nicht nur über unsere Medien und was sie uns versuchen zu vermitteln. Wir müssen uns nicht beunruhigen und ängstigen lassen. Hören wir auf den Text, was hier enthüllt wird in der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie Schnee und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Soweit dieser Predigttext. Ich denke, es wird uns natürlich sehr schnell klar, wer dieser Menschensohn ist. Es ist kein geringerer als der auferstandene Jesus Christus. Der da auf dem Thron sitzt, der bei seiner Gemeinde ist und der alles vollenden wird. Und dem wollen wir heute ganz kurz nachspüren. Wir müssen uns zum richtigen Verständnis der Offenbarung des Johannes und dieser Bibelstelle hier in das Rom unter dem grausamen Kaiser Domitian versetzen. Der hat 81 bis 96 nach Christus gelebt. Die Gemeinde Jesus besteht gerade mal 5 Jahrzehnte, ist also noch ein sehr junges Gewächs für eine Gemeinde oder Kirche. Sie breitet sich in Israel aus, zerstreut sich dann nach Syrien rüber, Kleinasien, was wir heute Türkei nennen, bis hin nach Italien, aber auch in den Süden hinein, Ägypten, Äthiopien und so weiter. Doch unter Domitian werden viele Nachfolger festgenommen, ja, sie werden gefoltert. Christen werden in dieser Zeit als Staatsfeinde angesehen. Um diesen Staatsfeinden den Gar auszumachen, um diese Zirkel zu zerstören, diese terroristischen Kreise, diese Schläfergruppen oder wie man das vielleicht damals immer gedacht hat, hat man sich überlegt, dass man die Leiter schnappen muss und dingfest machen muss. Der Kopf muss weg und dann müsste der Rest eigentlich erledigt sein. Unter diesen Köpfen befindet sich auch dieser alte, hochbetagte Jesus-Jünger Johannes. Dieser wird auf die Mittelmeerinsel Patmos verbannt. Erinnert uns vielleicht an Napoleon, der dann auch verbannt worden ist auf Elba, auf diese Insel. So also Johannes auf Patmos. Ringsum vom Wasser umgeben ist die Flucht aus diesem natürlichen Gefängnis schwierig bis unmöglich. Johannes der Älteste, der Sorge trägt für die Gemeinden in Kleinasien, der ist natürlich nicht mit dieser Situation zufrieden, sondern macht sich eben große Sorgen über die benannten Gemeinden, die wir gerade eben gehört haben. Und besonders brennend hat sich diese Sorge bei ihm wahrscheinlich deutlich gemacht, wenn dieser Tag kam, dieser eine Tag in der Woche, der hier besonders genannt wird. Am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, wenn ihr auf einen Adventisten trefft, dann wird er sich gerne mit euch darüber unterhalten wollen, warum wir denn nicht den Sabbat am Samstag feiern, warum wir denn Sonntag am Sonntag feiern. Hier ist eine Stelle, die zurückgreift in die Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 7, wo deutlich wird, dass die ersten Christen von Anfang an diesen Tag sich ausgesucht haben, um sich besonders zu treffen. Hier ist der Tag des Herrn, weil er auferstanden ist. Hier ist der Tag des Herrn, wo man Brot bricht miteinander, wo man sich an ihn erinnert und das, was er für uns getan hat. Und bis heute ist das so. Deswegen sitzen wir hier heute Morgen, weil dies vor 2000 Jahren so begonnen wurde. Und jetzt, an diesem Tag, wo Johannes sein Herz eh schon so schwer hat, den Gedanken an seine Geschwister auf dem Festland, da wird er von Gott gepackt. Dort bekommt er die neuesten Enthüllungen von Gott über die Welt vorgelegt. Natürlich keine Zeitungsartikel, denn damals gab es noch keine Zeitungen. Smartphones hatte Johannes auch noch nicht, das immer so bing aufblinkt, weil jetzt wieder so eine Neuigkeit kommt von irgendwelcher Zeitung, die mir hier mitteilt, boah, das und das passiert gerade. Das gibt es also nicht, aber interessant ist, dass der Auferstandene persönlich sich auf den Weg macht, um mit Johannes Kontakt aufzunehmen. Und zwar via Vision. Man könnte sagen, Visio Spiritus Sancti. Das war für die ersten Christen der direkte Draht von Gott zu ihnen. Nenne es einen Traum, in dem er sich mit langem Gewand, Gürtel, goldener Gürtel um die Brust, dem Johannes zeigt, offenbart. So haben sich damals Fürsten gekleidet, Könige gekleidet und vor allen Dingen auch der hohe Priester in Jerusalem hatte dieses liturgische Gewand an. So stellt sich Jesus, der Auferstandene, also dem Johannes vor. Und im Hebräerbrief wissen wir, dass er ja als hoher Priester auch beschrieben wird. Und die Botschaft von Jesus lautet: Es mag sein, dass auf Erden in manchen Ländern die Machtfrage nicht geklärt ist. Denn das passierte ja immer wieder, auch gerade im römischen Imperium. Ein vorangegangener Herrscher ist gestorben und mehrere Nachkommen beanspruchen nun die Nachfolge. Oder einer meint, sich rücksichtslos als Alleinherrscher aufschwingen zu müssen. Jedenfalls bringt das die ganze politische Landschaft in Unsicherheit, in Ungewissheit, so wie das heutzutage eben auch bei uns der Fall ist. Europa signalisiert schon die ganze Zeit, Deutschland, macht euch mal in die Puschen, dass ihr endlich eine Regierung zusammenbekommt, damit Stabilität wieder in die europäische Politik hineinkommen kann. Eine Machtfrage aber ist ganz geklärt. Hier gibt es überhaupt keine Unsicherheit, keine Irritation. Der Thron im Himmel ist nicht leer. Der Thron im Himmel ist nicht leer. Dieser entscheidende Platz der Regierung, der Herrschaft ist besetzt. Und es ist auch nicht abzusehen, dass der vakant werden würde. Hier sitzt einer, hier hat sich jemand hingesetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er stellt sich vor als der, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist im Himmel. Also keine Angst, wer hier die Macht in Händen hat. Das ist die erste Botschaft. Aber die Enthüllung geht noch weiter. Johannes drehte sich um im Traum, weil er wollte nicht nur hören, nicht nur Audition, sondern er wollte auch Vision. Er wollte auch sehen, wer denn da mit ihm sprach. Und als erstes sieht er 7 Leuchter, 7 Kerzenständer. Das ist jetzt im ersten Moment nicht etwas, was uns aus den Socken haut. Was bedeuten diese Leuchter? Es sind die 7 Gemeinden in Kleinasien, von denen wir schon gehört haben und über die sich Johannes so Sorgen macht. Doch die Vision, dieser Traum, ist ja noch mehr. Es ist nicht nur eine Botschaft an Johannes. Es ist Gottes Offenbarung zu ihm durch Symbole, die noch weitergehen in ihrer Aussagekraft. 7 bedeutet die göttliche Vollzahl. Da ist eine 3 drin und da ist eine 4 drin. 3, die Dreieinigkeit, 4, die Vollkommenheit der Schöpfung, zusammengefasst. Darum geht es hier nicht nur um die 7 Gemeinden in Kleinasien, die vor 2000 Jahren da existiert haben und heute nicht mehr, sondern es geht um alle Gemeinden zu allen Zeiten. Das heißt, es trifft auch uns heute Morgen, wenn wir diese Botschaft hören. Bis heute ist die Gemeinde Jesu etwas, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Und da sind wir wieder bei der Weihnachtsbotschaft. Licht in einer dunklen Welt. So wie Jesus als Licht in diese dunkle Welt gekommen ist, ist jede Gemeinde ein Licht in dieser Dunkelheit. Wir sind heute Morgen ein Licht neben vielen anderen Lichtern in dieser Stadt, in diesem Land, das dieses Licht Jesu weiter leuchten lässt. Und Jesus ist also mitten unter diesen Leuchtern zu sehen. Und diese Botschaft soll uns trösten. Diese Botschaft soll uns vergewissern. Keiner von denen, die Jesus bewusst nachfolgen, ist Jesus fern. Er ist ganz nah, er ist mitten unter uns. Er ist nicht fern von Johannes, der da auf Patmos verbannt ist. Er ist nicht fern den Gemeinden, die jetzt verwaist sind von ihrem Ältesten, von dem sie jetzt erwartet hätten, dass er sie stärkt und tröstet in der Verfolgung, in der Bedrängnis. Ist der Kopf weg? Was machen die jungen Christen? Wie werden sie sich entscheiden? Werden sie am Glauben festhalten? Werden sie ihn über Bord werfen? Nein, Jesus ist auch ihnen ganz nah. Genauso wie uns heute, die wir hier seit 2000 Jahren, naja, so lange sitzen wir nicht hier, aber die Menschen in der Tradition des christlichen Glaubens seit 2000 Jahren sich jeden Sonntag versammeln, mit dem Wissen, wenn wir hier zusammenkommen, ist Jesus ganz nah. Er ist hier. Er sieht uns. Wenn wir Bibel lesen, dann gibt es ein wichtiges Prinzip. Dieses Prinzip heißt, die Bibel erklärt sich mit der Bibel. Wenn ich eine Schriftstelle lese, kann ich eine andere Schriftstelle finden, die diese Schriftstelle erklärt oder vertieft. Wenn wir in Matthäus 28,20, Matthäus am letzten, von der Himmelfahrt Jesu hören, dieser sehr bekannte Spruch, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann ist dieses Bild der Offenbarung etwas, was diese Botschaft noch einmal vertieft, noch mal deutlich machen soll, das ist wirklich so. Ich bin mitten unter euch. Ich bin in dir. Ich bin da, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen. Da verheiße ich euch, verspreche ich euch, ich bin da. Egal mit welcher persönlichen Not du heute Morgen da bist. Ich weiß nicht, was du aus dieser Woche jetzt mitgebracht hast oder aus den letzten Wochen. Egal mit welcher unvergebenen Schuld, die du vielleicht mit dir herumträgst. Problemen, Sorgen, Nöten, Ängsten, welche Gefühle du mitgebracht hast. Diese Botschaft soll dich, soll mich, soll uns trösten. Jesus ist uns nah. Und hier, wo wir zusammenkommen, umso mehr, um Einfluss auf uns zu nehmen, um uns zu trösten, um uns zu stärken, um uns zu berühren, um uns zu ergreifen. Ich bin mitten unter den Leuchtern. Ich bin das Licht der Welt. Deswegen gibt es diese Leuchter. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist dir heute und hier nah. Und die Botschaft geht noch einen Schritt weiter. Das Beste kommt ja immer zum Schluss, heißt es, aber das gilt eigentlich gar nicht so sehr für die Bibel. Beim Wort Gottes sind solche Sprüche manchmal schwierig. Denn alles ist ja gut, was wir in der Bibel lesen über Gott, dass uns seine Vielheit, seine Unterschiedlichkeit, manchmal auch seine Widersprüchlichkeit deutlich macht, mit wem wir es zu tun haben. Insofern gibt es keine wichtigere oder unwichtigere Stelle, sondern wir brauchen das ganze Zeugnis der Bibel, um Gott nachzufolgen. Trotzdem, wo ich das jetzt gesagt habe, ragt natürlich diese Stelle in unserem heutigen Predigttext besonders heraus. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Mit solch einem Gegensatzpaar, Erster, Letzter, soll ausgedrückt werden, dass Jesus alles umfasst. Alles ist in seiner Hand. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle, außerhalb seiner Wahrnehmung. Er umfasst alles. Er ist der Letzte, er ist der Erste, er ist der Lebendige. Ich bin alles, ich habe alles in der Hand, besonders auch die 7 Sterne, die wieder ein Bild sind wie die Leuchter der Gemeinden. Alle Gemeinden sind in seiner Hand. Dies wird noch ergänzt durch das Gegensatzpaar tot-lebendig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wüsste jetzt niemanden, der in derselben Weise wie Jesus behaupten könnte, dass er der Herr über das Leben ist. Der Herr über Leben und Tod. Es gibt viele andere Religionsstifter, es gibt viele andere Religionen, Gurus, Ideologien, Weltanschauungen. Ich kenne niemanden, der von sich behauptet hat, dass er der Herr des Lebens ist. Das finde ich nur bei Jesus und ich glaube es ihm. Er sagt sogar, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wieder so ein Bild. Schlüssel. Tür. Verschlossene Tür. Öffnen. Das ist ein Ausdruck der Herrschaft, der Macht Jesu. Er hat Schlüsselgewalt, die niemand anders hat. Und das sagt er uns hier ganz deutlich. Wir alle wissen, dass wir einmal sterben müssen. Dieses Faktum, da führt kein Weg dran vorbei. Aber Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gilt jedem, der an ihn glaubt. Und Jesus wird wiederkommen und Gottes Plan vollends zum Ziel führen. Nehmen wir diese Gedanken, diese Enthüllungen des heutigen Tages aus der Offenbarung als Anregung mit in eine Lobpreiszeit jetzt. Danken wir Jesus dafür, was er uns hier für Zusagen gibt. worauf wir uns verlassen dürfen, worauf wir vertrauen dürfen. Der Auferstandene sitzt auf dem Thron. Die Machtfrage ist klar. Klarer geht nicht. Er ist bei seiner Gemeinde. Und er wird alles, was er angefangen hat, er ist noch nicht fertig. Er wird alles vollenden, was er mit dieser Welt angefangen hat. Nehmen wir diese besonderen Enthüllungen mit in unsere Anbetungszeit. Nehmen wir sie mit in die neue Woche. Nehmen wir sie mit in das neue. Lobpreiszeit mit einem weiteren mongolischen Lied und machen dann